Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen immer gerne. Heute ist der Philipp mit nach Coesfeld. Unser Pastor Georg Münch lässt euch persönlich herzlich grüßen. Wir haben am Freitag ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Und als er hört, dass ich nach Coesfeld komme, ist ja so ein Stück seiner alte Heimat hier, da hat er auch extra nochmal mir Grüße mitgegeben. Sicherlich grüßt immer die ganze Gemeinde. Wenn ich zu Hause bin, grüße ich auch immer mal wieder und berichte dann, wo wir unterwegs sind. Insofern ist es auch schön, dass Gemeinden, auch wenn sie nicht ganz nah aneinander liegen, aber doch ein bisschen Kontakt haben und Austausch haben. Beim letzten Mal, ich habe ja in diesem Jahr so mehr das Thema Nachfolge allgemein gehabt. Und wer sich vielleicht erinnert, beim letzten Mal haben wir uns den schiefen Turm von Pisa angeguckt und die Frage des Fundaments, auf dem ich stehe, auf den ich gebaut habe, auf den ich mein Leben aufbaue. Und jetzt am Ende vom Kirchenjahr, kurz vor Weihnachten dann, wo das nächste wieder beginnt, sind wir am Ende von Matthäus, das war ja Matthäus 7. Und jetzt schlagen wir eine Brücke zu Matthäus 25, wo es darum geht, worauf muss ich denn achten und wie ernsthaft ist es tatsächlich mit meiner Nachfolge. Und es ist ja ein Text, der dann ein bisschen herausfordert, der auch, wie ich finde, in der Konsequenz für mich gar nicht so leicht zu verstehen ist, aber doch auch in dieses Kirchenjahr mit reingehört und hinterfragt, wie wir das von Jürgen gerade schon gehört haben, wie ich mein Leben so lebe. Nochmal die grundsätzliche Frage. Im nächsten Jahr geht es dann tatsächlich, zumindest bei mir so auch inhaltlich, dann mehr um die Heiligung, um das, was nachher am Ende dieses Themas auch stehen wird. Aber jetzt die Frage so, was mache ich denn alles? So vor Weihnachten, das ist ja eigentlich ganz typisch, zumindest so in meinem Bekanntenkreis, wenn ich sage, wir suchen jetzt irgendeinen Termin, oh alle, aber nicht mehr vor Weihnachten. Da geht schon gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob jeder wirklich dann so viele Termine hat. Die ein oder andere Weihnachtsfeier sicherlich, das ein oder andere ist mal zu organisieren. Aber ich sage, gefühlt ist das irgendwie so eine hektische Zeit. An sich freut man sich dann ja auf Weihnachten, aber wahrscheinlich ist das so mit den ganzen Vorbereitungen, mit alledem, was man so vor Augen hat, wird man sehr aktiv und muss viel erledigen, viel schaffen, viel abarbeiten. Ein Stück, denke ich, ist es aber auch in unserer heutigen Zeit, zumindest fällt mir das auch immer wieder auf, dass man gar nicht mehr so spontan ist. Also ich sage das mal vielleicht lieber von mir, dass ich gar nicht mehr so spontan bin. Früher hat man einfach sich sonntags gesehen, fand das gut und sagt, ach komm, kommt ihr doch mal mit zu uns oder wir mit zu euch. Und dann hat man sich so verabredet. Und heute ist viel mehr geplant, habe ich das Gefühl. Viel mehr stimmt man so ab. Und muss sich das vornehmen. Manchmal erst 2 Monate, 3 Monate im Voraus und dann findet man Termin. Vielleicht ist das so, ich will das auch gar nicht so stark bemängeln, eigentlich eher feststellen. Merke aber, dass die Bibel immer wieder auch den Finger drauf legt und zu sagen, wenn das so ist, muss das denn so sein, muss das so bleiben? Und heute die Frage, was ist klug und was ist töricht? Und wer Lust hat mitzulesen in seiner Übersetzung, ich lese Matthäus 25, die ersten 13 Verse, ein bekanntes Gleichnis von einer Hochzeit und von 10 Brautjungfern. Matthäus 25, die ersten 13 Verse, ich lese das aus der Hoffnung für alle. Die 10 Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug. Die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögert, wurden sie alle müde und schliefen ein. Und plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns doch von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zum Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. Und in der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn zum Festsaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Sicherlich ein nicht ganz unbekannter Text, aber auch nicht einer, über den man vielleicht laufend spricht, der aber jetzt so in dieses Kirchenjahr und in den Abschluss, finde ich, reingehört und auch mit seiner Schärfe immer wieder wichtig ist, auch zu bedenken. Die Geschichte hier ist wie bei Jesus eigentlich immer, er holt die Menschen da ab, wo sie es auch am leichtesten verstehen können. Und so eine Hochzeit gab es nun mal und alle seine Zuhörer hatten mindestens eine Hochzeit schon miterlebt. Also er redet nicht von irgendwas, was weit weg ist, sondern immer ganz praktisch. Und er versucht, sie da abzuholen, wo sie das auch am leichtesten nachvollziehen können, um ihnen christliche Wahrheit möglichst einfach und plausibel auch zu präsentieren. Und das macht Jesus ja auch als den Redner wirklich so sehr angenehm, weil man immer mitkommt, weil man immer abgeholt wird. Hier ist eine für die damalige Zeit normale Hochzeit beschrieben. Also jetzt keine himmlische Hochzeit oder irgendwie ganz anders geartete Hochzeit, sondern tatsächlich eine, die so im Alltag dort ablief. Bei einigen, bei vielen. Man wartete auf den Bräutigam. Während des Tages, anders als bei uns, wo Hochzeiten mittags sind, wurden dort meistens die Hochzeiten dann abends gefeiert, weil tagsüber erst noch zu tun war und man zum Nachmittagabend sich auf die Hochzeit vorbereitet hat. Man hat nochmal die letzten Sachen zusammengepackt, man hat geguckt, ob alles so aufgebaut ist, weil das war tatsächlich auch im Alltag manchmal so, dass dort nicht am Wochenende geheiratet wurde, sondern auch unter der Woche, ja. Das stand einfach so an und alle waren zugange und abends, der Bräutigam kam tatsächlich immer als Letzter. Heute kommen die Frauen meistens zu spät, nein, manchmal denkt man das so. Aber damals war es so, dass der Bräutigam der Letzte war, denn die anderen haben viel vorbereitet. Und wenn er das Gefühl hatte, jawohl, jetzt ist es auch soweit, dann machte er sich auf den Weg und dann gingen die Frauen und diese Brautjungfern mit der Braut und der ganzen Familie dem Bräutigam entgegen und man ging zusammen zu diesem Festsaal und feierte dann die Hochzeit. Und dass die Tür verschlossen war, das war tatsächlich auch so, weil es dann abends war und man hatte tatsächlich eine geschlossene Gesellschaft damit und deswegen war auch dieses Bild der verschlossenen Tür etwas, was man dann auch gemacht hat, jetzt haben wir gefeiert und so wie man das sonst auch macht, abends schließt man die Tür ab. Dieses Bild der Hochzeit war also für die Menschen etwas Nachvollziehbares. Und jetzt geht's darum, dass Jesus ja wieder etwas sagen will, was nicht alle kennen, sondern was die Ernsthaftigkeit an diesem Bild, an diesem Gleichnis in unsere Nachfolge bringen muss. Und immer wieder die Anfrage an alle die mit Jesus unterwegs waren, nimmst du das ernst? Ist dir das bewusst? Und ich glaube auch dieser Text nicht als Drohung zu verstehen, sondern als eindeutige Wegweisung. So hat sich Gott das vorgestellt und so wird es ablaufen. Die 10 Jungfrauen, die hier genannt sind, Jungfrauen oder Brautjungfrauen, je nachdem mit welcher Übersetzung man das liest, ich glaube wieder keine zufällige Zahl. Das ist nicht, wenn Jesus redet, hat er nie etwas Zufälliges weitergegeben. Alles Zahlen haben eigentlich immer eine Bedeutung. Und auch hier sind sich die Theologen relativ eindeutig, sehen das eindeutig, dass diese Zahl so wie die 10 Gebote, so wie die 10 Finger, so wie die 10 immer eine Vollständigkeit darstellt, hier auch gemeint ist, ist die ganze Gemeinde. Damit ist die Schar der Christen gemeint. Also hier geht's nicht um einzelne Personen, hier geht's nicht um irgendeine Personengruppe, sondern hier geht's um die Christen. Um die, die jetzt dabei sind. Und die ganzen Christen werden jetzt hier in diesem Text verglichen mit den 10 Brautjungfern, die mit der Braut mitgehen. 5 sind klug und 5 im alten Text töricht, die Hoffnung für alle schreibt an einer Stelle, sind dumm. Also, wenn man das jetzt umrechnet auf unsere heutige Zeit, müsste man das vielleicht, das kann ich aber gar nicht, aber müsste man ja vermuten, dass Jesu Eindruck ist, dass es gerade mal die Hälfte sind, die klug sind. Und die andere Hälfte wohl nicht. Warum sagt Jesus nicht 8 und 2 oder 3 und 7 oder ähnliches? Ich denke, er hat das schon von Gott her so eingegeben bekommen. Und er vermutet, ohne das wahrscheinlich statistisch zu wissen, dass tatsächlich eine große Zahl von Christen da sind, die sich Christen nennen, aber wie wir auch bei dem auf Felsen bauen sagen, aber das Wichtigste im Leben, das mache ich doch lieber selber. Ich gehe zwar auch sonntags mal zum Gottesdienst oder immer mal wieder, aber das Wichtigste in meinem Leben mache ich selber. Und auch hier, wenn nachher die Tür verschlossen ist und manche nicht mehr reinkommen, wird es so sein, obwohl mir das auch schwerfällt, das zu differenzieren, so sein, dass nicht alle dabei sein werden. Und das müssen wir einfach akzeptieren, das können wir annehmen. Ich will da auch gar nicht spekulieren, aber 5 und 5 heißt, es sind nicht alle und wahrscheinlich ist es ein größerer Teil, so würde ich es auslegen, als wir vielleicht tatsächlich vermuten. Die 5 sind klug, die werden hier als kluge Frauen bezeichnet und die anderen als töricht. Töricht, wenn man das nachschaut, heißt nichts anderes als engstirnig, als begrenzt. Die sagen sich, mir reicht das bisher, was ich so habe. Das Wort töricht nimmt man heute vielleicht gar nicht mehr so oft, kann aber gut mit Engstirnigkeit, mit Einfachheit übersetzt werden. Die haben sich weniger Gedanken gemacht als die anderen. So kommen wir hier auf die 10. Und interessanterweise, das schreiben alle Theologen oder zumindest die ich hier mitgelesen habe, auch betonen alle und es wird deutlich, es gibt keinen Mittelweg. Ich weiß gar nicht, habe ich bei euch schon mal gesprochen über diesen breiten und den schmalen Weg? Da gibt es ja so ein altes Gemälde mit einem breiten Weg und einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Es gibt keinen Mittelweg. Ich komme nicht in der Mitte durch. Ich kann nicht versuchen, irgendwie durchzurutschen. Das funktioniert nicht. Die Bibel macht deutlich, mit mir oder ohne mich. Und auch hier wird deutlich, es ist nicht beliebig und es liegt nicht in unserem Ermessen, das ist in Gottes Ermessen. Aber ich husche nicht mal eben durch. Darauf kann sich keiner verlassen. Was ist das Problem oder auf welches Problem weist dieses Gleichnis denn genau hin? Alle 10 sind bereit, alle 10 wollen. Also auch die Törichten, ich nehme jetzt bewusst nicht das Wort dumm, die Törichten gehen los, sind vorbereitet, haben ihre Lampen dabei, sind schick angezogen, starten gemeinsam. Also das sind nicht 5, die ganz außen vor sind. Das sind nicht 5, die gar nichts können. Nein, die Klugen und die Törichten sind hier eine Gruppe. Alle freuen sich auf die Hochzeit. Alle sind vorbereitet. Alle sind gewappnet. Und alle gehen und warten auf den Moment, dass der gerufen wird, der Bräutigam kommt. Und es dauert. Es verzögert sich. Vielleicht ist das einfach ein Hinweis auf unsere Zeit, auf unser Zeitempfinden. Wie zu allen Zeiten erwarten die Menschen, dass Jesus wiederkommt. Wir auch. Aber wie zu allen Zeiten gibt es welche, die sagen, ja, jetzt passiert wieder etwas, also es ist ganz nah und sie liegen manchmal falsch. Und zu allen Zeiten gibt es Leute, die sagen, ach nein, wir haben ja noch Zeit. Jetzt hat es 2000 Jahre gedauert. Also warum sollte er jetzt kommen? Und beide werden hier darauf hingewiesen, dass es falsch ist. Wir wissen die Zeit, den Tag und die Stunde nicht. Und wir können es nicht abrechnen. Wir sehen in der Offenbarung deutliche Zeichen, aber die Deutung dieser Zeichen fällt uns schwer und auch die Deutung dieser Zeichen im Hinblick auf Tage, Stunden, Jahre ist uns gar nicht gegeben. Deswegen hier, alle gehen los und es heißt einfach, der Bräutigam kommt später. Sie wissen nicht. Bisher ist es eine Gruppe von 10, sind es die Christen, die sich aufgemacht haben und Hochzeit feiern wollen. Alle sind gestartet, alle sind bereit, aber es wird später. Und die Spätere wird hier beschrieben, sie werden einfach müde. Das ist doch klar. Am Tag viel gemacht, viel bewegt, aktiv gewesen, sich vorbereitet. Und jetzt werden sie müde. Jetzt schlafen sie ein. Und in einer Übersetzung stand es, glaube ich, auch, sie nickern ein. Also die Last des Tages macht einen müde. Man ist alle zusammen und wartet einfach und beim Warten schläft man ein. Auch hier bisher noch nichts Besonderes. Man spricht von Lampen. Das sind sogenannte Stocklampen. An einem Stock festgebunden, fast wie eine Flasche da oben, wo so ein kleiner Docht ist und ein kleines Gefäß mit Öl drin. Das haben sie dabei, weil es dunkel ist, weil man sonst den Weg nicht richtig findet. Es hat immer eine Frage von Schutz und Begleitung, diese Lampen. Und um dem Bräutigam entgegenzugehen, hatte man immer Licht und Lampen an. Und diese Stocklampen hatten nun mal einen kleinen Vorrat. Und der reichte dann wohl nicht aus bei allen. Einige haben das eben schon vermutet. Die gehören zu denen, die hier als klug bezeichnet werden. Die haben sich gesagt, okay, wir gehen jetzt los und wir erwarten wie alle anderen den Bräutigam. Aber haben gesagt, gut, kann er jetzt sein, dass er um 8 kommt oder um 9 kommt? Das wissen wir gar nicht. Das macht ihre Klugheit aus, dass sie gesagt haben, weil wir das nicht einschätzen können, nehmen wir genug Öl mit. Also ein zweites Kännchen, ein verschlossenes. Diese Stocklampe war beweglich, da war so ein Docht drin, der abgebrannt ist, wo man eben kein großes Gefäß hatte. Das sollte eben auch bei Wind nicht ausgehen. Da war so ein Halbbogen, meistens tonförmig drum, sodass der nicht ausgehen sollte. Aber man brauchte ein zweites Gefäß. Und die klug waren, haben geahnt, wir wissen nicht, kommt er bald, kommt er spät, ich nehme Öl hier mit. Und die anderen werden nachher losgeschickt, dann noch schnell Öl zu kaufen. Auch da merkt man, wie nah diese Geschichte dem Alltag ist. Wenn uns plötzlich irgendwas fehlt, werden wir ganz hektisch und müssen es dann noch schnell erledigen. Und genau an diesem Punkt wird deutlich, Jesus sagt hier, diese Zeit ist nicht mehr da. Wenn du es jetzt nicht machst, kann es sein, dass es gleich zu spät ist. Und er macht es deutlich hier mit dem, jetzt kommt dieser Schrei, man hört mitten in der Nacht, der Bräutigam kommt, es ist fertig, alle wollen los, zünden ihre Fackeln an und die einen merken, oh, uns fehlt was. Wir sind da nicht drauf vorbereitet, weil es so spät war. Ob sie sich beschwert haben vielleicht, dass es so spät geworden ist, spielt in dieser Geschichte keine Rolle. Sie merken, es reicht nicht aus und sie müssen etwas tun. Und sie rennen dann los, so wie ihnen von den anderen gesagt werden, dann müsst ihr euch noch was kaufen. Und sie rennen los und kommen zu spät. Was ist denn dieses Öl? Das Öl ist eindeutig der Heilige Geist. Das Leben mit Gott und seinem Geist. Denn hier wird deutlich, was dann in Jesu Reden durchgängig war, bis ins Alte Testament, dass der Geist uns gegeben ist, bis Jesus wiederkommt. Bis wir Jesus wiedersehen, haben wir den Geist, der unser Leben befüllt, der unser Leben ausfüllt, vollständig macht. Und das Neue Testament, im Epheser lesen wir da viel drüber, im Hebräer auch dann später. Das Leben spricht von einem Leben in Heiligung. Wir sind Heilige. Christen werden hier als Heilige bezeichnet. Nicht, weil sie selber so gut sind, sondern weil der Geist Gottes in ihnen ist, der Heiliges wirkt. Und das ist das Öl in dieser Geschichte. Hier wird deutlich, dass die Jagd nach dem Geist, nach dem Heiligen Geist aus Hebräer 12, genau das ist, was den Menschen durch ihren Glauben gegeben ist, danach zu streben. Den Geist bei sich zu haben, nicht alleine durch die Welt zu gehen, sondern vorbereitet zu sein durch den Geist Gottes, der mit uns geht, als Heilige zu leben. Ein Theologe, Ernst Krupke, hat mal geschrieben, ich habe angefangen, alles grün in meiner Bibel zu markieren, das mit dem Kommen Jesus zu tun hatte. Und als ich dann meine Bibel ansah, schreibt er, war das meiste grün. Und das meiste hatte mit Ermahnung und Ermutigung zur täglichen Heiligung zu tun. Also der hat die Bibel analysiert, hat mal geguckt, wo steht denn überhaupt von dieser Wiederkunft? Wie viel ist da beschrieben? Und ich habe an anderer Stelle gefunden, dass 300 Mal im Neuen Testament, das Neue Testament hat 260 Kapitel, 300 Mal wird von der Wiederkunft gesprochen. 300 Mal wird deutlich gesagt, ihr Christen, bereitet euch darauf vor, ich komme wieder. Das ist nicht ein Teil des Ganzen, sondern das ist ein ganz wichtiger. Und dann Professor Kaftan hat Anfang des 19. Jahrhunderts schon philosophiert und gesagt, ich glaube, dass die Gemeinden damals zu der Zeit, die Jesus erlebt haben, so viel Kraft hatten, so viel Energie hatten und die Ausbreitung zu der damaligen Zeit so stark war, weil die alle das Wiederkommen Jesu vor Augen hatten und alle gehofft haben, Jesus ist jetzt gekreuzigt, ist beim Vater und er kommt bald wieder. Und deswegen hatten sie so viel Energie, Gemeinden zu gründen, rauszureisen und überall in der Umgebung von Jesus zu erzählen. Weil ihnen die Wiederkunft noch ganz nah war und der persönliche Herr, der dann wieder da ist, so klar vor Augen stand. Und deswegen denke ich, ist am Ende dieses Textes, dann bevor Jesu auch dann nachher gekreuzigt wird und sein Leidensweg zu Ende ist, ist das hier auch der Ansatz, nochmal Jesu, seine Jünger darauf hinzuweisen und alle Gläubigen und uns auch. Was ist zu tun? Verzichten wir auf jeden Fall nicht auf das Öl, würde man ja sagen, wenn man dieses Gleichnis mal mit einem Fazit. Denn unterwegs waren alle. Alle 10 sind gestartet. Alle Gläubigen sind unterwegs gewesen. Aber nur 5 haben sich ausgestattet mit dem Geist, haben festgestellt, in meinem Leben, das, was im Moment da ist, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Ich habe von anderen Theologen gelesen, die hier schreiben, wer seine Bekehrung vor Augen hat, der hat's gut. Aber wer damit nicht zufrieden ist und wachsen möchte, der hat's besser. Also nicht sich zurückziehen auf die einmalige Erfahrung mit Gott, die letzte Woche oder vor einem Jahr gut war, sondern die ständige Sehnsucht nach dem Geist, nach Erfüllung, nach Heiligung, würde das Neue Testament sagen. Das drücken wir gar nicht so gerne so aus. Aber genau das ist die Aufgabe der Christen auch heutzutage. Das ist die Aufgabe unserer Gemeinden, miteinander darum zu ringen, Jesus ähnlicher zu werden. Den Geist aufzunehmen als den, der mir sagt, was richtig und gut ist. Denn töricht heißt nicht sündig. Hier wird nicht davon gesprochen oder hier spricht Jesus nicht davon, dass diese 5 irgendwie sündig waren oder irgendwas falsch gemacht haben. Sie haben das Maß nicht verstanden und sie waren nicht vorbereitet auf die Verspätung. Und ein Versicherungsmakler, der würde wahrscheinlich das heutzutage mit dem Wort grob fahrlässig beschreiben. Dann braucht die Versicherung nicht bezahlen. Weil man hat irgendwie die Tür aufgelassen, man hat den Schlüssel stecken lassen oder irgendwas. Und wenn dann das Auto geklaut wird, kriege ich das nicht ersetzt oder vorbei ist, ich bin da kein Fachmann. Aber zumindest nicht im vollen Umfang. Weil es heißt, wenn du doch weißt, was passieren kann, dann musst du auch das, was du kannst, dazu tun. Und Jesus möchte hier deutlich keine Angst machen. Ich glaube, das ist wirklich nicht seine Absicht. Aber er möchte deutlich machen, ihr habt alles, was ihr braucht von mir. Selbst wenn ich gehe, hat er kurz vorher gesagt, ich lasse euch meinen Geist hier. Ihr braucht nicht traurig sein. Ihr braucht nichts zu vernachlässigen. Ihr bekommt alles von mir, was zu eurem Leben notwendig ist. Und deswegen ist töricht genau der richtige Begriff. Nämlich, das sind die, die sagen, ach, es wird schon. Oder wenn es soweit ist, dann kann ich doch noch. Nein, ganz klar nein. Hier geht es darum zu sagen, lasst uns gemeinsam uns darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Und lasst uns bereit sein, lasst uns heute damit rechnen. Und zusehen, dass heute mein Leben gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und nicht erst morgen oder demnächst oder dann, wenn wieder mehr Zeit ist nach Weihnachten. Das wäre falsch. Die Hochzeit selber, um damit zu schließen, damit ist die Entrückung gemeint. Die Hochzeit selber ist nicht das Endgericht, sondern die Entrückung. Die Offenbarung spricht davon, dass es eine Zeit gibt, wo die lebendigen Christen entrückt werden und die Entschlafenen wieder aufgeweckt werden und zu Jesus kommen. Das ist die Hochzeit, da wird gefeiert. Da holt Jesus sich alle die, die er kennt. Und auch hier merke ich, hier bin ich am meisten herausgefordert. Hier kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Aber in Matthäus 7, in dem Text vor dem Ende der Bergpredigt, stand schon, es haben viele Herr gesagt, aber ich kannte sie nicht. Und jetzt heißt es, da sind welche, die sind die Wahlen, die wollen mitfeiern und sie kommen zu der Hochzeit und die Tür ist zu. Ein dramatisches Bild, ich will da rein. Oder eigentlich, vielleicht Matthäus 7 noch schlimmer, dass Jesus dann sagt, ich kenne euch nicht. Die verschlossene Tür zeigt, dass es zu spät ist, am Ende nochmal loszurennen, irgendwas praktisch zu machen, um dann bei Jesus zu sein. Ich kann das gar nicht anders beschreiben als mit diesem Bild. Und der Gedanke macht vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Angst. Aber ich glaube, dem entgegen steht Jesu Einladung, jetzt auf ihn zu hören, jetzt zu ihm zu beten, am Mittwoch in der Bibelstunde zum Gebet zusammenzukommen und darum zu bitten, dass alle, dass hier alle, die wollen, tatsächlich immer mehr erfüllt werden. Weil es ist nicht bei Gott, dass er das begrenzt. Und Gott hat nicht gesagt, die fünf hatten Glück, den habe ich mehr gegeben als den anderen. Nein, jeder von den fünf und die anderen fünf, die töricht gehandelt haben, hätten genauso gut einen Krug gehabt. Sie hatten, da steht nicht, dass sie arm waren, kein Öl hatten oder ähnliches. Nein, sie haben es nicht mitgenommen. Also hier heißt die Verheißung ganz klar, achte auf dein Leben jetzt, schieb's nicht raus und lass den Heiligen Geist in deinem, in meinem Leben wirken. Konkret. Und ob vollkommen oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern nur, dass wir es tun. Ich habe noch einen Ausspruch gelesen von jemandem, der sagte, wir sollen weniger die Zeit berechnen, wenn Jesus wiederkommt, in Klammern, weil das viele immer gerne machen, mit Zeichen der Zeit, sondern wir sollen mehr an unsere Heiligung rechnen. Das kann man gar nicht rechnen. Aber verstanden hat derjenige, dass es hier darum geht, bereit zu sein, Bereitschaft zu signalisieren. Und heute und morgen, und ich weiß nicht, ob wir das zusammen erleben werden, dass Jesus wiederkommt. Ich würde mich darauf freuen. Aber auch ich kann es doch überhaupt nicht einschätzen. Aber ich kann mich darauf freuen, wenn ich weiß, ich sage Jesus heute und ich sage ihm morgen, ich will dabei sein. Bereite du mich vor. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und auch vielleicht in der kommenden Weihnachtszeit, in all dem, was dann auf uns zukommt. Vielleicht behalten wir das einfach mal wieder einmal neu im Auge, zu sagen, dass wenn Jesus kommt, dann zählt nicht das Drumherum, sondern zählt meine Beziehung zu ihm, dann steht meine Bereitschaft, mit ihm zu leben, auf ihn zu hören, an erster Stelle. Dafür wünsche ich uns, mir auch, euch auch hier als Gemeinde, Gottes Segen, dass es gelingt, vorbereitet zu sein und das Angebot Gottes, des Heiligen Geistes für unser Leben immer wieder anzunehmen, so viel wir nur können und so wenig selber machen, sondern mit seiner Leitung gefühlt und auch tatsächlich im Geist zu leben. Amen.